Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Na klar, das bin ich. Hallo. Herzlich willkommen zum Lieblingsgast-Podcast von Plus 1. Ich hatte gerade die lustige Vorstellung, ich komme mir vor wie diese alte, freundliche, aber auch ein bisschen schrullige, ist es eine Hexe, die am Beginn von russischen Märchenfilmen die Fensterläden von ihrem hühnerbeinigen Häuschen öffnet und sagt: Guten Tag, ihr wartet wohl schon lange. Naja, also wer es kennt, der hat jetzt ein Bild und wer es nicht kennt, der hat jetzt ein anderes Bild. Schön, dass Sie da sind, vollzählig, wenn ich das richtig überblicke. Dann können wir ja mal loslegen. Mein Gast in dieser Sendung heute ist ein waschechter Ex-Freund. Sein Name ist Anton Humpe und er ist uns zugeschaltet über eine lange Leitung aus Gran Canaria, wa?
Ganz genau.
Hallo Anton.
Hi Caro.
Sag mir mal, wie warm das bei dir ist?
Ich schätze so 28 Grad.
28 angenehme Grad. Du hast dich nämlich entschieden, hier am Lockdown-Prozedere nicht teilzunehmen. Eine kluge Entscheidung. Du hast dich für Gran Canaria entschieden. Anton, wir beide sind ein Paar gewesen. Ein lustiges Pärchen, ehrlich gesagt, wenn wir nicht gerade dolle gezankt haben, das kann und will ich nicht verschweigen, dass das auch mal so war, dann hatten wir so eine heitere Strahlkraft. Also ich hatte mal das Gefühl, die Leute haben sich sehr gefreut, wenn sie uns gesehen haben. Hast du das auch so empfunden?
Na klar, das empfinde ich ja auch immer noch so. Wir haben uns ja letzten Sommer das erste Mal seit 5 Jahren wiedergesehen und da hatte ich ja auch das Gefühl, dass als wir so eine Strahlkraft, wie du es nennst, hatten.
Ja, und dass die Leute sich am liebsten bei uns auf den Schoß setzen würden und mitgehen.
Ja, mitgehen oder uns auf jeden Fall mit zur Partie haben irgendwie. Mhm.
Wir beide haben einen handfesten Altersunterschied von 12 Jahren. Also jedenfalls war es knapp nicht gesetzeswidrig, unsere Verbindung. Du warst 21.
Manchmal 11 Jahre, manchmal 12 Jahre. Als wir uns kennengelernt haben, waren es noch 11.
Ja, also wie ich sage, knapp nicht strafrechtlich relevant. Und als ich dich gefragt habe, ob du hier mit mir diese Sendung bestreiten würdest, ob du mein Gast sein willst, da hast du dich gefreut und dann habe ich gesagt, ja, gibt es Sachen, über die du gar nicht reden willst? Und dann hast du pronto gesagt, ja, über meine Hand und über meine Mutter. Dann konnten wir uns einigen. Und
über meine Tante auch nicht.
Über deine Tante auch nicht. Dann sind wir jetzt also einig geworden. Über eine Sache reden wir, über die andere nicht. Tja, das wollen Sie jetzt wissen, ne? Über was wir reden und über was wir nicht reden. Hier empfiehlt sich dranbleiben. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anton.
Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Anton Humpe ist mein Gast. Modernste Technik macht es möglich, dass du jetzt am Telefon bist. Und ich sitze hier im Studio vor einem Mikrofon. Du sitzt am Meer auf Gran Canaria und ich bin in Berlin.
Ich sitze auch in einem Studio.
Ach, du sitzt auch in einem Studio.
Ja, ich bin ja, du hast es gerade so gesagt, ja, er hat in seinen Wahlort ausgesucht, aber ich habe ja auch zu tun hier. Ich arbeite ja im Studio, ich mache ja Musik. Hier.
Ach so, du willst jetzt gerade erklären, dass du überhaupt kein Lockdown-Verweigerer bist, sondern dass du da natürlich ganz viel machen musst und deswegen.
Ja, genau. Ich versuch mich da gerade auf jeden Fall irgendwie rauszureden. Klappt das?
Ja, das klappt sehr gut. Das kauft dir jeder ab. Es gab eine Sache, über die du eigentlich gar nicht mit mir sprechen wolltest. Über deine Hand wolltest du mir eigentlich...
Ja, genau. Du hast auch bestanden, dass wir darüber sprechen.
Ja, oder sagen wir mal, ich habe dich überzeugt. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was ist es denn nun mit seiner Hand? Du hattest als Kind einen schlimmen Autounfall. Der hätte auch noch deutlich schlimmere Konsequenzen haben können. Aber, na, wie soll man sagen, zum Glück ist alles, was heute noch daran erinnert, eine sogenannte Ataxie in deiner rechten Hand. Kannst du mal beschreiben, wie das ist mit deiner Hand? Für Leute, die das nicht kennen, also die wenigsten werden diesen Begriff kennen.
Genau, das ist so eine Zitterkrankheit. Also meine Hand, man sieht ja nichts an oder so. Aber ich war zum Beispiel früher Rechtshänder. Und da ich meine rechte Hand nicht ganz kontrollieren kann und sie zittert, besonders, also wenn ich mich auf etwas konzentriere, was sie tut, dann kann ich sie halt nicht richtig einsetzen. Und deswegen musste ich halt umlernen von Rechtshänder sein auf Linkshänder sein und konnte nicht mehr Klavier spielen oder Gitarre spielen wie vor meinem Unfall. Genau, war halt irgendwie eingeschränkt, aber habe mich mittlerweile ganz gut damit zu arrangieren gelernt.
Jetzt war es ja gar nicht unbedingt mein Wunsch, das zu thematisieren, weil das so eine Sensation wäre, sondern das war mein Wunsch, mit dir darüber zu reden, weil mich immer sehr beeindruckt hat, wie leichtfüßig und wie souverän du damit umgehst. Also auch wenn du zum Beispiel darauf angesprochen wurdest, war das schon immer so oder musstest du dir dieses dicke Fell erstmal wachsen lassen? Also zum Beispiel auch cool damit zu sein, dass dich Leute anstarren, so, was ja durchaus vorkommt.
Am Anfang wusste ich, glaube ich, nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, aber ich habe mich dann da einfach sehr schnell dran gewöhnt und so. Ich hatte am Anfang noch Therapie und solange man noch Therapie hat, hat man noch dieses Gefühl, aha, hier ist etwas, was therapiert werden muss. Irgendwann habe ich mich dann geweigert, weiter Therapie zu haben deswegen und habe es einfach gelernt, damit umzugehen und das auch als einen Teil von mir zu begreifen. Deswegen ich mich jetzt auch nicht als behindert fühle oder so.
Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Wir hatten ja ein Vorgespräch geführt, mehrere. Und in einem habe ich da immer wieder gesagt, ich würde über deine Behinderung gerne sprechen. Und ich habe gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was ich eigentlich sage. Und irgendwann hast du gesagt, Caro, kannst du mal aufhören, Behinderung zu sagen? Ich glaube, noch niemals in meinem Leben hat jemand so oft hintereinander und so eng beieinander Behinderung gesagt. Das ist unangenehm. Also das ist nicht das Wort, das du aussuchen würdest.
Nein. Ich sage tatsächlich, wenn man so will, sage ich Einschränkung. Aber da ich mich ja nicht mal so wirklich eingeschränkt fühle, sage ich einfach meine Hand. Und dann weiß natürlich niemand, was gemeint ist. Aber das ist so wie bei Horst Schlemmer, der sagt, ich habe Rücken.
Ja.
Und ich sage halt, ich habe Hand.
Da weiß jeder, was gemeint ist. Es gibt eine schöne Geschichte mit dir und dieser Hand und tatsächlich deiner sanftmütigen Schlagfertigkeit, so würde ich das mal nennen. Und zwar sind wir beide mal in einem Restaurant essen gewesen, zusammen mit Serdar Somuncu, den ich ja sehr dafür bewundere, dass er einfach alles sagt, was er denkt und so ganz frei raus ist. Und du kamst dort an, ich meine etwas später als ich, und hast halt mit besagter Hand probiert, dir ein Weinglas einzugießen. Und das hat der Serdar Somuncu sich angeguckt und hat dann so zu dir gesagt, sag mal, bist du eigentlich behindert oder betrunken? Und daraufhin hast du ihn lächelnd angesehen und gesagt, eigentlich beides. Und das war für mich wirklich die Königsklasse von souverän drauf reagieren, dass sich jemand auch relativ harsch darauf anspricht. So. Also ist das was, was du üben musstest?
Also nicht bewusst. Man gewöhnt sich vielleicht einfach dran.
Und der deutsche Staat findet ja zum Beispiel nicht, dass du eine Einschränkung hast, weil die haben dir den Ausweis weggenommen.
Genau, ich hatte einen Ausweis, der mir alle möglichen Freiräume gegeben hat. Mit einem B und einem G von 2001, wo ich diesen Unfall hatte, bis 2008. Und dann hätte ich eben diese ganzen Vorzüge nicht mehr bekommen. Ich hätte nur noch so einen Ausweis bekommen, wo drauf steht behindert. Und dann habe ich so gesagt, so, nö, das mache ich jetzt nicht mehr, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Ja, aber auch schon vorher habe ich mich eigentlich nie so wirklich behindert gefühlt.
Und hattest du mal das Gefühl, dass Leute dir das Gefühl geben, du hast da irgendwie, ich will jetzt das Wort auch nicht mehr sagen, du bist gehandicapt?
Ja, also zum Beispiel beim Yoga oder so oder irgendwie in so Alltagssituationen manchmal, dann gucken mich Leute halt irgendwie an oder so, aber das ist voll okay und dann sage ich das auch einfach und ja, das ist halt irgendwie ein Teil von mir und auch ein Teil, der mich irgendwie ausmacht und
es gibt eine sehr schöne Geschichte mit einem Mädchen, die deiner Hand einen Namen gegeben hat. Magst du die mal erzählen?
Meine allererste Freundin, da war ich 16 Jahre alt, ihr Name war Laura. Wir saßen irgendwie knutschend auf einem Stein, irgendwie als wir uns gerade kennengelernt haben. Und sie hat mich das zweite Mal darauf angesprochen, dass meine Hand zittert. Und dann habe ich gesagt, eben, dass ich einen Unfall hatte und dass ich da so eine Erkrankung habe. Ich nenne es manchmal Erkrankung oder so. Dann hat sie meine Hand in ihre Hand genommen und so unsere Arme aneinander gehabt. gelegt und hat gesagt, wenn deine Hand zittert, zittert meine mit. Später hat sie meiner Hand auch den Namen Käthe gegeben. Und ich habe auch mein Gedicht für sie geschrieben. Man könnte sagen, ich maße meiner zitternden Hand, meiner kranken Hand, wenn man so will, mehr Bedeutung zu als der anderen, weil sie eben auch irgendwie ein Eigenleben hat.
Weil sie auch was Besonderes ist, ne?
Ja, genau.
Ist auch mein
Weil sie etwas anderes ist.
Ja.
Genau.
Das ist jetzt sozusagen die schöne und romantische Anekdote dazu. Du hast mir aber auch erzählt, dass das auch ganz gut funktioniert, um einzuschätzen, ob jemand sympathisch ist oder nicht. Weil es wohl auch mal ein Mädchen gegeben hat, das dir gesagt hat, da kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen.
Ja, da war ich 17 oder 18, da war ich auch noch ganz jung. Das war das einzige Mal, dass eine Frau Probleme damit hatte, dass ich eben diese Hand habe und meinte, das stört sie. Aber das war dann auch gar nicht so schlimm für mich, weil das war für mich wie so ein, man könnte sagen, so ein Arschloch-Check.
Ein Sympathietest, also.
Sympathietest, genau. Das war, wie gesagt, mein einziges Mal, als das passiert. Genau. Also eigentlich merke ich das gar nicht mehr mit meiner Hand.
Hast du denn mit dem Mädchen noch die Nacht verbracht?
Ja, habe ich.
Und wenn jetzt heute, sagen wir mal, dir einer anbieten würde, dass die nicht mehr zittert. Würdest du das dann wollen oder gehört das so zu dir, dass du sagst, nee, dann fühle ich mich auch nicht mehr wie Anton?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich tatsächlich manchmal nachdenke. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht mein allererster Wunsch, wenn jetzt eine Fee zu mir käme und sagen würde, du kannst dir irgendwas wünschen, aber es muss mit dir zu tun haben. Dann wären es, glaube ich, andere Dinge an mir und vielleicht an meiner Persönlichkeit.
Wir von Plus Eins haben eine Frage, die können wir nur Friedemann Karik, Autor des Buches Wie wir lieben, stellen. Denn es dreht sich um Beziehungen und damit hat Friedemann sich tiefgehend beschäftigt.
Plus Eins. Die Antwort.
Herzlich willkommen, Friedemann Karik. Zusätzlich zu meinem Gast Anton Humpe sind wir jetzt schon zu dritt in der Leitung. Stimmt das so?
Ganz fantastisch, Caro. Vielen Dank. Und überhaupt gar keinen Druck, den ihr da auf mich aufbaut mit diesem Entree. Richtig befreiend jetzt.
Also, ich will mal so fragen, Friedemann. Die Frage kommt nicht von ungefähr. Der Anton und ich, wir sind mal ein Paar gewesen. Wir haben einen Altersunterschied von, ich habe heute gelernt, es waren wohl nur 11 Jahre, fühlte sich irgendwie mehr an. Scheitern Beziehungen wirklich am Altersunterschied oder ist das einfach eine gern genommene Erklärung, wenn eine Liebe in die Binsen geht?
Also ich würde ganz klar Möglichkeit 2 wählen, ohne Telefonjoker. Ich glaube, wir suchen immer wieder Gründe, also so externe Faktoren. So eine Zahl ist natürlich super, weil die wirkt so objektiv. Sagt man, 10 Jahre, das kann ja gar nicht funktionieren. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube, Beziehungen funktionieren oder funktionieren nicht aus einer Vielzahl an Gründen. Ich glaube, wir unterschätzen da auch einfach so ein bisschen sozusagen die zufällige Kompatibilität auch auf so einer tieferen Ebene, Pheromone, all das. Das muss irgendwie stimmen und natürlich muss man sich verstehen und gemeinsame Werte und dann muss man zusammen lachen können und so. Klar, da gibt es Faktoren, aber ich finde, Altersunterschied käme da für mich auf Platz 27 weit abgeschlagen.
Obwohl man doch eigentlich so sagt, dass also statistisch gesehen Paarungen dann über einen sehr langen Zeitraum gut gehen, wenn die beiden möglichst viel gemeinsam haben. Also zum Beispiel im Umkreis von 50 Kilometer geboren sind oder eben ähnlich sozialisiert sind und demnach auch ähnliches Alter dann haben.
Das stimmt, weil wir fühlen uns immer zur Ähnlichkeit hingezogen. Wir sind Narzissten. Ähnlichkeit suggeriert sowas, auch so ein bisschen sowas wie Harmlosigkeit. Da habe ich nicht so viel Angst davor. Da bilde ich mir ein, ich könnte das besser einschätzen, was da auf der anderen Seite auf mich wartet, muss auch nicht immer stimmen. Und da kann natürlich auch so eine ähnliche Lebensphase, ich finde das Wort Lebensphase irgendwie besser, weil das ist so etwas unabhängiger vom reinen biologischen Alter, was im Pass steht. Das kann natürlich helfen, dass man sich so die gleichen Fragen stellt und an den gleichen Problemen knabbert. Ich glaube aber, wie gesagt, also in dem ganzen Wust an Faktoren ist das eher sekundär.
Und Anton, mal dich gefragt, woran ist dir unser Altersunterschied aufgefallen? Woran hast du das gemerkt?
Ich war gerade 21 geworden und du hattest halt irgendwie deine eigene Wohnung, du hattest deine Arbeit und du hattest zwei Kinder. Du hattest andere Verantwortungen, würde ich sagen, als ich hatte. Und du hattest klarere Strukturen, in denen du dich bewegt hast. Und ich glaube, dass mir das gefehlt hat. Und ich weiß nicht, ob es der Altersunterschied war, aber eine gewisse Form von Reife, die du da ja irgendwie hattest. Und das war auf jeden Fall ein Unterschied. So. Mhm. Ich glaube, gleichzeitig charakterlich und so war es auch sehr oft so genau andersrum, dass ich mich älter gefühlt habe und du jünger warst. Für mich jünger warst.
Juhisch. Ich kann dir ja mal sagen, woran ich das gemerkt habe. Ich habe dich immer als sehr leicht und tänzelnd wahrgenommen, aber im echten Leben ist eben nicht immer alles leicht und fein. Und es gab so Momente, wo ich dachte, oh, wenn der jetzt ein paar Jahre älter wäre, ne, dann würde er auch die Dinge nicht so easy wegstecken. Und dann manchmal habe ich mich auch bedroht gefühlt von diesen ganzen erwachsenen Dingen, die ich machen musste und dachte, ach, da ist er, der zauberhafte Anton mit dem goldenen Haar, wie er über alles lächeln kann. Und manchmal hast du so gesagt, juhu! Und das war für mich immer so ein Ausdruck von, alles ist total super. Und da dachte ich, das ist vielleicht so dieser Altersunterschied. Friedemann, hörst du da Konfliktpotenzial?
Eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht. Ist doch toll, wenn man was aneinander findet, was auch ein bisschen anders ist und was man zu schätzen weiß. Und ich würde da auch mal einschieben. Also eine Leichtigkeit möchte ich ja noch mit 70 haben. Und wenn ich dann mit einer 30-jährigen Frau zusammen bin, dann möchte ich ja nicht der schwere, reife Mann sein. Also das hat ja dann auch wiederum mit dem Alter nichts zu tun. Und andererseits standest du jetzt auch in einer gewissen Tradition, Caro. Es ist nicht so, dass das völlig abartig wäre, dass eine Frau einen jüngeren Mann hat. Also jetzt heute haben wir die Macrons zum Beispiel in Frankreich. Bei denen scheint es sehr gut zu funktionieren. Mhm. Mir fiel noch Heidi Klum ein, als ein bisschen anders gelagertes Beispiel. Madonna hatte, glaube ich, gleich mehrere Beziehungen mit jüngeren Männern. Also naja, du siehst schon, welche Frauen ich da aufrufe, um dich zu vergleichen.
Ja.
Es gibt da durchaus auch Vorbilder, wo es funktioniert hat.
Würdest du sagen, dass es erfahrungsgemäß so ist, dass diese Konstellation besser funktioniert mit einer älteren Frau und einem jüngeren Mann?
Gute Frage. Also Madonna hat ja gesagt, sie bevorzugt junge Männer, denn die wissen zwar nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Also so eine gewisse Lebensfreude, die man sich da vielleicht ins Leben holt, die mit einem älteren Partner nicht so da wäre, das kann natürlich gut sein. Es ist ja tatsächlich so, dass, jetzt nehmen wir nochmal Deutschland, ich glaube irgendwie so 75% ist die Zahl, die ich irgendwann nochmal ergoogelt habe, 75% der Beziehungen, da ist der Mann älter. Und nur in 15% ist die Frau älter und 10% ungefähr gleich. So, da merkt man schon, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich schon mal so strukturiert ist und dass wir das natürlich auch so über das Umfeld aufnehmen und vielleicht denken, das gehört sich so. Ne? Es ist irgendwie richtig, wenn der Mann älter ist. Mhm. Und das hat aber, glaube ich, auch ganz einfache Gründe, die wir so ein bisschen geerbt haben aus früheren Zeiten. Das war ja früher leider aus Gründen der Ungleichberechtigung nicht so oft der Fall, dass Frauen so ihr eigenes Geld verdient haben. Und da ist es natürlich auch völlig logisch oder strategisch klug, sich vielleicht ein bisschen älteren Mann auszugucken, der schon ein bisschen so mehr im Leben steht und eben Status hat. Und für Männer war es vielleicht auch andersrum, wenn man so ausdrücken will, ich will nicht sagen strategisch klug, aber ja, auf eine Art clever, sich so eine jüngere Frau zu holen, die auch so ein bisschen abhängig ist. Also ich glaube, das hatte auch schon lange was mit Abhängigkeiten zu tun. Und dass wir jetzt natürlich in unseren Generationen so sehr frei sind, das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir uns frei machen können von diesen tradierten Normen.
Ja, ich habe es so noch nie gesehen, dass es vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Geldes ist, ob man sich das jetzt überhaupt leisten kann. Aber vielleicht ist was dran. Und eine Dimension, die ich nur noch ganz kurz ansprechen möchte, die man vielleicht jetzt gar nicht so mitdenkt, wenn man noch sehr jung ist, ist, dass ein Altersunterschied ja eigentlich auch dazu führt, dass einer dann früher gehen muss, ne? Was ja auch was Tragisches haben kann, also fast so eine Highlander-Romantik. Irgendwann, wenn man wirklich zusammenbleibt, dann kommt der Moment, wo man sagt, wow, du bist älter und wirst vor der Zeit gehen. Und das ist auch so ein Punkt, der mich irgendwie traurig macht. Was klingelt da bei dir?
Ja, das ist tatsächlich, ich verdränge das natürlich jetzt auch. Also ich bin 38, ich weiß, irgendwann die Frage wird man sich stellen müssen. Aber ich glaube auch, Caro, ganz ehrlich, bis wir dran sind, also erstens hast du mal ja schon mal eine längere, höhere Lebenserwartung als ich, so das können wir schon mal feststellen. Ja. Und zweitens, bis wir dran sind, sind wir, glaube ich, auch so ja, wie soll man das nennen? Realistisch könnte man sagen, dass man vorher schon ausmacht, dann suche ich mir entweder jemand neuen oder nicht. Also, dass man dann, dass das natürlich furchtbar ist, den geliebten Menschen zu verlieren und das auch schon so absehen zu können, dass jemand vielleicht früher geht, aber dass man sozusagen den Plan B, dass der dann nicht tabuisiert ist, sondern dass man das vielleicht sogar zusammen bespricht. Das würde ich mir wünschen, auf jeden Fall.
Anton, siehst du, unsere Beziehung ist nicht am Altersunterschied gescheitert?
Ja, das wundert mich gar nicht, jetzt das zu hören.
Also ich freue mich sehr, dass wir darüber geredet haben und auch darüber, dass Friedemann Karich so schamlos mit mir flirtet. Ist nicht so, dass ich es nicht bemerkt hätte. Danke
Ich weiß
dir.
gar nicht, wie viel älter bist du denn als ich, wenn überhaupt?
2 Jahre.
Ja, siehst du?
Vielen Dank fürs schöne Gespräch. Ich habe gelernt, Altersunterschied ist überhaupt kein Problem. Bitte verliebt euch in wen ihr wollt. Hauptsache viel älter oder viel jünger. Danke, Friedemann.
Sehr gerne, Caro.
Sie hören Plus Eins und mein besonderer Gast am heutigen Tage ist Anton, der am Telefon hängt und zwar an keinem geringeren Ort als Gran Canaria. Anton, schön, dass du immer noch da bist. Du bist ein Poet, ein Dichter, ein Musiker, ein studierter Theaterwissenschaftler. Du hast schon Stücke geschrieben und auch inszeniert. Also mit einem Wort könnte man sagen Künstler. Ist das eine Berufsbezeichnung, die dir passt oder ist die dir eher nicht so angenehm?
Ich finde das Wort Künstler oder überhaupt Kunst eben mega aufgeladen und auch ein bisschen prätentiös. Ich weiß es nicht.
Was wäre dir denn lieber?
Ach, keine Ahnung. Ich finde Dichter irgendwie ganz schön, weil Dichter hat auch gleichzeitig sowas. Es ist irgendwie auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite irgendwie auch ein bisschen trottelig. Und das so wie Joker oder so.
Ja, und man hat sofort dieses Bild im Kopf von dem Spitzweg vom armen Dichter, wo es oben ins Dach reinregnet. Und er sitzt mit einem, ich glaube, so eine Art aufgespannten Regenschirm im Bett. Und da fällt mir auch wieder ein, dass ich damals, als wir uns kennengelernt haben und ich so ganz, ganz verrückt war nach dir, bin ich durch die Gegend gefahren und habe immer so zu Leuten gesagt, egal wie dicht du gestern Abend warst, Anton ist Dichter. Und war wirklich so ganz leichtfüßig und begeistert, ja, von diesem Wortspiel. Jetzt hast du ich glaube, das war dann wohl der erste Lockdown im letzten Jahr, einen Weg gefunden, allen Leuten etwas zum Durchhalten zu geben. Das waren Quarantänegedichte. Da hast du jeden einzelnen Tag ein Gedicht veröffentlicht. Das ist letzten November, ist diese Sammlung auch schon als Buch erschienen. Woher konntest du die Inspiration nehmen, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben? Das war doch mit Sicherheit nicht so einfach.
Ich war da in Gießen, wo ich studiert habe und ich war aber fertig mit meinem Studium. Ich wusste nicht so richtig, wie ich weitermachen sollte. Und ich habe mich mit einem Freund getroffen und der meinte, nutze die Zeit einfach und mach was draus und schreib doch jeden Tag ein Gedicht und veröffentliche das auf einem Blog. Ja, und dann wurde das wie so zu einer Art Routine. Ja, wo habe ich die Inspiration hergenommen? Aus der Musik, aus der Zeitung, die ich gelesen habe, aus den Bildern, die ich gesehen habe in der
Natur. Worum ging es inhaltlich in deinen Gedichten?
Ja, ich habe in Quarantäne nennen mit einem N, weil es ja mehrere Quarantänen gibt, also Plural. Ja, worum geht's da? Also da am Anfang ging es so sehr um diese Zeit und wie ich damit umgehe oder wie man damit umgehen kann und wie ich die so wahrnehme. Und
Also ich musste kürzlich auch mal ein Gedicht schreiben und da habe ich mir total einen abgebrochen und tagelang gebrütet und gemacht und gedacht und geschoben und gelercht und gehühnert. Offenbar ist es dir so aus der Hand geflossen. Also kann man das lernen? Du warst ja auch in so einer Poesieschule. Haben die dir beigebracht, wie man ein Gedicht vollbringt oder ist das was du dir selber beigebracht hast?
Ja, man liest halt viele Gedichte und dadurch ist man schon inspiriert und also dadurch lernt man, glaube ich, schon genug, um dann irgendwann in so einem Sprachfluss zu denken vielleicht.
Sprachfluss ist vielleicht ein schönes Stichwort. Wir haben neulich mal telefoniert und da habe ich gesagt, für mich geht ein Gedicht so. Das kommt ja für dich gar nicht in Frage. Ne? Sondern
weniger, ja.
Es darf nicht in dieser Art rhythmisch sein.
Ja, du machst ja auch sehr gerne Reime. Also der Reim ist verpönt in der Dichtung schon seit längerem. Man reimt nicht mehr und auch der Rhythmus ist nicht mehr so regelmäßig, jedenfalls so wie ich das wahrnehme. Und
also ich stelle mir vor, natürlich, du sitzt immer noch auf dem Bett mit dem aufgespannten Regenschirm, es tröpfelt rein, du bist der arme Poet. Dann küsst dich die Muse, dann hast du eine Idee. Wie fühlt sich das an?
Ja, es ist ein schönes Gefühl, irgendwie so ein befreiendes Gefühl vielleicht.
Mhm.
Manchmal setzt man sich irgendwie hin und hat irgendwie schon vorher eine Idee. Mhm. Manchmal entsteht das ja auch erst beim Schreiben.
Hast du manchmal, dass du auf dem Weg nach Hause Ideen hast und dann rennen musst, damit sie dir nicht wieder aus dem Kopf fallen?
Dann schreibe ich sie meistens in meine Handy-Notizen oder schreibe sie tatsächlich in das Notizbuch, was ich dabei habe.
Dann habe ich mal noch eine andere Frage, die ich eigentlich häufiger mal, aber selten mit zufriedenstellender Antwort, muss ich sagen, Leuten stelle, die auch Songs schreiben. Das machst du ja auch. Du hast einige Lieder geschrieben.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele, also die allermeisten Lieder handeln von Liebe. Viele handeln wirklich davon. Aber es gibt auch eine Kategorie Lieder, ich mache da immer gerne das Beispiel I'm Still Standing von Elton John, ist eigentlich ein Song darüber, wie jemand sich durchkämpft durch Lebenswidrigkeiten und wie er dann aber gestärkt zurückkommt. Und aus irgendeinem Grund muss man ganz am Ende nochmal sagen, irgendwie without you, dass das dann auch noch ein Liebessong ist. Und das ärgert mich auf eine Art, dass es immer irgendwie ein Liebeslied sein muss. Und es kommt mir auch ein bisschen vor wie eine Verkaufsmasche. Also so, dass man als Künstler sagt, ja, wenn es ein Liebessong ist, dann können die Leute sich besser damit identifizieren. Warum glaubst du, sind so überdurchschnittlich viele Lieder, auch welche, die von was anderem handeln, Liebeslieder geworden?
Ja, Liebe ist irgendwie ein Dauerbrenner und jeder kann sich irgendwie damit identifizieren und jeder hat dazu was zu sagen und jeder fühlt sich angesprochen. Und
hast du schon mal einen Song geschrieben, der nicht hinten raus so einen Schlenker Richtung Liebe gemacht hat?
Ich würde sagen, wenn ich Lieder über Liebe gemacht habe, dann waren die immer ein bisschen ironisch. Und ich versuche eigentlich, keine Lieder über Liebe zu machen.
Aus genau dem Grund auch? Weil du findest, dass da irgendwie der Markt gesättigt ist? Oder warum?
Genau. Ich habe da vielleicht nicht so viel zu sagen oder ich möchte darüber nicht so viel sagen. Mhm. Ich habe so, als ich so ein bisschen jünger war, habe ich sehr viel über Liebe geschrieben. Als ich so 16 war oder 17 oder 18.
Heute bin ich 40 und du bist immer noch 18.
Da war so sehr viel, ja, sehr viel Schnulz, wenn du so willst. Sehr viel Gefühl und sehr viel Leidenschaft und so.
Aber da ist doch eigentlich gar nichts gegen einzuwenden.
Nee, ist gar nichts gegen einzuwenden. Aber irgendwann, weiß ich auch nicht, wird man vielleicht ein bisschen ein bisschen abgebrühter. Ich kann es gar nicht genau sagen.
Machst du deine Kunst eigentlich immer noch für die Frauen? Als ich dich kennengelernt habe, hatte ich den Eindruck, jede Zeile, die du schreibst, ist für eine oder alle Frauen. Und dass du dann auch immer konkret dir, also Mädchen und Frauen im Sinn hattest, als du geschrieben hast.
Ja, das war, wie gesagt, früher so.
Also haben Frauen als Inspirationsquelle also, ausgedient, oder?
Nee, aber zum Beispiel jetzt bei den Quarantänengedichten, da hatte ich eigentlich selten eine bestimmte Frau im Sinn, als ich diese Quarantänengedichte geschrieben habe, sondern mehr so die Situation und genau.
Kam auch mal die Rückmeldung, diese Gedichte haben mir Mut gemacht und beim Durchhalten geholfen?
Ja, ja.
Ach, das ist aber schön. Leserbriefe?
Das ist ein schönes Gefühl, ja. Auch. Oder dass Texte für irgendwelche Uni-Projekte benutzt wurden oder in Schulen gelesen wurden. Ein paar Gedichte wurden sogar ins Portugiesische übersetzt. Das hat mich gefreut und da habe ich gemerkt, dass das auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Relevanz hat oder so.
Mein lieber Anton, ins Portugiesische übersetzt, in der Schule vorgelesen. Viele Leute haben deine Musik im Ohr. Anton, was ich mitnehme aus diesem Gespräch ist, dass man vielleicht gar nicht so eine Angst haben muss davor, ein Gedicht zu schreiben. Ich glaube, dass ich davor zu viel Respekt habe.
Nee, ich glaube, Angst haben sollte man nicht.
Nee. Man setzt sich einfach hin und lässt laufen. Und wenn dann die Muse geküsst hat, gut. Und wenn nicht, dann ist ja am nächsten Tag auch noch ein Tag, an dem wieder ein neues Quarantänengedicht erscheint.
Ich heiße Steffen und ich bin Lehrer in Nordhorn. Digitalisierung und Schule, das ist ein bisschen so, als wenn man mit Segelschiffen zum Mond fliegt. Also meine Schule ist bestimmt nicht schlecht aufgestellt, aber Digitalisierung ohne IT-Abteilung, ohne einen ausgebildeten Administrator und begrenzten Mitteln, das dauert. Ich hatte letzte Woche Glück, weil endlich unsere Schule einen Glasfaseranschluss bekommen hat. Das ist ein Meilenstein. Vielleicht wissen nicht alle, wie sich das anfühlt, wenn man in einer Schule plötzlich einen Glasfaseranschluss bekommen hat. Für mich ist das ein Glücksgefühl hoch drei, denn das bedeutet für mich, dass plötzlich alle in einer Tablet-Klasse arbeiten können, alle gleichzeitig auf das Internet zugreifen können, dass alle plötzlich mit der Schulcloud arbeiten können, dass Videokonferenzen problemlos funktionieren und dass mehrere Klassen gleichzeitig das Internet nutzen können. Wenn ich Glück hatte und ich bin Lehrer an einer Schule und es geht um Digitalisierung, dann haben gleich viel mehr Leute Glück als ich.
Mein lieber Anton, du bist immer noch da, aber nicht mehr lange. Schon entschwindest du im Nebel in Gran Canaria. Ich freue mich sehr, Chadieu, ich freue mich sehr, dass du mein Gast gewesen bist. Und wer jetzt sagt, also diese Quarantänegedichte, die würde ich gerne nochmal nachlesen. Oder wer sich mal deine La Bella Musica reinhören will. Es gibt einen Song über dominante Frauen, den ich sehr empfehlen kann. Der möge sich auf antonhumpe.com bewegen. Dir einstweilen Dankeschön und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Tschüss, Anton.
Tschüss, tschüss.
Das war's für heute mit unserem Lieblingsgast-Podcast. Allerdings haben wir natürlich auch noch einen Lieblingsgeschichten-Podcast. Und in unserer Geschichte der Woche geht es heute um große Träume. Es geht um Visionen, um Möglichkeiten, die einem das Leben hinhält und was passiert, wenn man sie ergreift. Der Berliner Fotograf André Simonow erzählt, wie er mal fast Karriere gemacht hätte.
Ich hatte so einen Liegestuhl, das Gebäude hat riesige Glasfenster. Ich lag dann eigentlich immer auf diesem Liegestuhl und habe raus auf die Apfelplantagen geguckt und irgendwie Makrelenfilet mit Zitrone und Knoblauch gegessen, weil ich mir nichts anderes leisten konnte. Und Liebesbriefe an Anna geschrieben.